Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass wir gemeinsam in die Bibel hineinschauen können und heute aus der Bibel heraus Gottes Reden miteinander hören dürfen. Ich verwende in meinen Predigten gerne das rhetorische Du. Ich möchte niemandem damit zu nahe treten. Ich will es nur vorneweg sagen, dass das so ein Stilmittel ist, das ich gerne verwende und hoffe damit, niemandem auf die Füße zu treten. Ich habe in euren Podcast hineingehört und festgestellt, dass ihr seit einigen Wochen bereits unterwegs seid in einer Predigtreihe, die so grob mit dem Titel zusammenzufassen ist, Jesus begegnet verschiedenen Menschen. Und dabei habt ihr euch die Begegnungen von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen angeschaut, mit ihrer etwas zweifelhaften Geschichte und Vergangenheit. Ihr habt euch angeschaut, wie Jesus dem gelehrten Nikodemus mit seinen theologischen Fragen begegnet ist. Ihr habt euch angeschaut, wie Jesus den ersten Jüngern begegnet ist und sie berufen hat in seine Nachfolge hinein. Es ging um Maria am Grab am Ostermorgen. Es ging um Thomas mit seinen verschiedenen Fragen. Thomas, der es wirklich wissen wollte, der leider etwas kurz mit dem Begriff der zweifelnde Thomas oder Thomas der Zweifler bezeichnet wird, was ich schade finde, weil es ihm nicht so wirklich gerecht wird. Heute möchte ich mit uns einen Text anschauen aus Lukas 24. Wir befinden uns 14 Tage nach Ostern, also immer noch so grob in der Zeit nach Ostern. Und eine Begegnung, die in dieser Zeit nach Ostern stattgefunden hat, wird uns in Lukas 24 berichtet. Einen langen Titel hat die Predigt heute. Ich habe es irgendwie nicht kürzer geschafft. Jesus begegnet den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Und man kann diesen theologisch sehr aufgeladenen Text aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachten. Da steckt unheimlich viel drin und man könnte eine ganze Predigtreihe über diesen Text gestalten. Ich möchte unter einer besonderen Fragestellung diesen Text mit uns heute betrachten, nämlich: Wie begegnet Jesus den Menschen auf dem Weg nach Emmaus? Vor einigen Wochen war ich bei Leuten in der Nachbarschaft zum Mittagessen eingeladen. Es war ein Sonntag. Nach dem Gottesdienst bin ich zum Mittagessen hingegangen und der Gastgeber ist manchmal bei uns im Gottesdienst, nicht immer, und an dem Sonntag war er nicht da und wir kamen so beim Mittagessen ins Gespräch und er sagte: Mensch, worum ging es dann heute bei euch im Gottesdienst in der Predigt? Und ich sagte: Naja, es ging um die Frau, die Jesus die Füße gesalbt hat mit dem teuren Öl und so weiter. Und er hörte zu und sagte: Ach ja, die Geschichte kenne ich schon, na dann ist ja nicht schlimm, dass ich nicht da war. Eure Reaktion zeigt, dass das durchaus, so ging es mir auch, wir haben herzhaft gelacht bei diesem Mittagessen. Genau, und ich habe dann überlegt, stimmt eigentlich, was er sagt? Er hat recht. Und ich vermute, dass wenn ich den Text Lukas 24 mit uns heute aufschlage, die allermeisten im Kopf denken: Die Geschichte kenne ich schon, die habe ich schon mal gehört vorher, und sicher gab es auch nicht allzu lange auch eine Predigt zu diesem Text hier in dieser Gemeinde. Ich hoffe also, dass es doch noch den einen oder anderen dazu verleitet, hinzuhören, mit dabei zu sein und innerlich mitzugehen. Ich versuche, wie gesagt, diesen Text unter dieser einen besonderen Fragestellung zu betrachten. Jesus begegnet diesen beiden etwas enttäuschten, frustrierten Jüngern von Jesus, die damals so unterwegs sind nach Emmaus. Und was ist so die Art, wie er das tut? Und ich glaube, dass wir für unsere Begegnungen, die wir in der kommenden Woche und in unserem weiteren Leben noch mit anderen Menschen haben werden, ganz, ganz viel aus der Art von Jesus lernen können, wie er Menschen begegnet ist und insbesondere in diesem Text, wie es uns beschrieben wird, wie er hier Menschen begegnet. Ich steige mal ein mit Lukas 24, es sind recht viele Verse, deshalb werde ich den Text grob durchgehen und wie gesagt die Akzente auf diese Fragestellung setzen. Verse 13 bis 16 in Lukas 24. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Ich habe mal mir die Topografie kurz angeschaut, um uns da in das Geschehen ein Stück vor Augen zu holen. Der erste grüne Pfeil von mir aus zeigt so die Lage von Jerusalem an, wenn man mal einen Querschnitt durch diese Hügellandschaft in Israel macht. Und der zweite Pfeil deutet dann an, wo Emmaus ist. Und dort oben so in diesem Gebirge, im jüdischen Gebirge, waren diese beiden so unterwegs. Knappe 11 bis 12 Kilometer von den Angaben, die wir in der Bibel haben, sind es gewesen. Also eine mehrstündige Wanderung, die die beiden dort vor sich hatten. Und die Stimmung, in der sie sich befanden, die wird uns so im Laufe des Textes immer mehr entfaltet. Ich habe es schon angedeutet, eine Zeit liegt hinter ihnen, die für sie eine unheimlich anstrengende Zeit gewesen ist. Denn sie sind mit Jesus unterwegs gewesen als seine Jünger. Immer wieder haben sie Jesus erlebt in seinem Handeln und oft in seinem sehr dramatischen, mächtigen Handeln. Und immer klarer wurde es ihnen im Unterwegssein mit Jesus, das ist nicht nur ein guter Lehrer, sondern das ist ein ganz besonderer Mensch, mit dem wir es hier zu tun haben. Und immer deutlicher wurde ihnen vor Augen gestellt, das ist nicht nur ein besonderer Mensch, das ist womöglich der Prophet, auf den wir gewartet haben, der angekündigt ist. Seit 400 Jahren wartet Israel auf diesen Propheten. Ist er das nun? Und es scheint immer mehr sich herauszukristallisieren, Jesus ist dieser angekündigte Prophet, durch den Gott Israel zurückführen wird. Und der Prophet, der angekündigt war, ist jetzt nicht kein geringerer als der erwartete Messias. Und in dieser Hoffnung passiert dann, ihr hattet auch eine Predigt zu dem Thema Jesus begegnet, den Menschen in Jerusalem, der Einzug nach Jerusalem, Palmsonntag. In dieser Hoffnung ziehen sie ein nach Jerusalem, erleben diese ganze Dramatik dort in dieser Stadt und 5 Tage später hängt er am Kreuz und das Ganze bricht wie ein Kartenhaus zusammen. Die ganze Vorstellung dieser Jünger ist irgendwie plötzlich von heute auf morgen erschüttert und sie sind völlig desillusioniert, hoffnungslos, so kann man die Stimmung wahrscheinlich dieser beiden dort zusammenfassen. Das sind sie nun so in dieser Haltung, in dieser Stimmung, wie sie unterwegs sind dort nach Emmaus. Diese Stimmung ist mir zumindest nicht ganz fremd und ich weiß nicht, ob ihr diese Stimmungslage nachempfinden könnt. Während Corona habe ich eine solche Stimmungslage manchmal in mir drinnen empfunden, wo man denkt, ey, es könnte jetzt so vieles passieren, Gott, was soll das Ganze jetzt mit Corona? Und da, wo man denkt, dass diese ganze Geschichte irgendwann so langsam händelbar wird, bricht der Krieg in der Ukraine aus und man denkt schon wieder, irgendwie zieht's einem abermals so emotional den Boden unter den Füßen weg. Gott, ich verstehe das alles nicht und ich habe eine ganze Reihe Fragen, die ich gerne loswerden würde. Vielleicht ist das nicht ganz zu vergleichen mit der Dramatik, in der sich die Jünger damals befunden haben, was sie mit Sicherheit noch viel existenzieller betroffen hat. Aber dennoch kann auch für uns das persönlich, ich habe einfach mal 2 Fragestellungen, wie sie mich in den letzten Monaten sehr erschüttert haben, benannt. Vielleicht waren es in eurem Leben ganz andere Fragestellungen. Fragestellungen der persönlichen Gesundheit, des Erlebens in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, beruflich, wie auch immer, die einem schon mal auch als Nachfolger Jesu den Boden unter den Füßen wegziehen und man plötzlich recht hoffnungslos oder zumindest desillusioniert dasteht. Das sind so die beiden, wie Jesus ihnen dort begegnet auf ihrem Weg nach Emmaus. Der erste Aspekt, der Art, wie Jesus diesen beiden begegnet, Und so wie er auch uns begegnen möchte in den Situationen, die wir vergleichbar erleben und wie wir auch durchaus anderen Menschen begegnen können, möchte ich mit diesem Begriff überschreiben, hingehen. Es steht im Vers 14, unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie miteinander sprachen, hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Hingehen. Jesus begegnet den beiden auf dem Weg nach Emmaus, genau dort in dieser Situation, in der sie dort unterwegs sind. Jesus wartet nicht, und ich versuche jetzt einfach mal zu sagen, was da nicht steht. Jesus wartet nicht in Jerusalem und sagt, die werden ja schon irgendwann wiederkommen. Und dann wissen die ja, wo sie mich finden. Ich karikiere jetzt mal ein wenig. Sondern Jesus merkt, die zwei haben ein Problem. Und er macht sich auf den Weg dorthin zu ihnen, auf ihre Wegstrecke, dort nach Emmaus. Vielleicht mag jetzt der eine oder andere denken, typisch Prediger, die können auch aus jedem Nebensatz einen Predigtpunkt kreieren. Das mag sein. Und dennoch glaube ich, dass hier in diesem kurzen Gedanken, der da in Vers 15 steht, Jesus kam selbst hinzu und ging mit ihnen, dass in diesem kurzen Gedanken etwas von der Art Gottes rüberkommt. Und diese Art Gottes, die begegnet uns direkt schon am Anfang der Bibel. Da finden wir diese Erzählung von Adam und Eva und dem Sündenfall und wie die beiden dann dort im Garten Eden sind. Und dann macht Gott sich auf den Weg dorthin in den Garten. Und was tut er? Er sucht die beiden. Er ist unterwegs zum Menschen hin. Und die ganze Bibel beschreibt Gott in seiner Art, wie er unterwegs ist zu uns Menschen hin. Manchmal sagen wir in so Erzählungen, war ich ohne Gott unterwegs, aber dann habe ich Gott gefunden. Das ist schön. Eigentlich würde ich sagen, nein, Gott hat dich gefunden. Gott hat sich auf den Weg schon immer gemacht, um dich zu finden, da an dem Ort mit all den Fragen, mit all der Situation, in der du dich befindest. Gott ist schon immer auf dem Weg zu dir hin. Es ist die Art Gottes, die hier zum Tragen kommt. Gott auf dem Weg zu uns Menschen hin. Gott begibt sich hin zu Abraham und spricht mit ihm und gibt ihm seine Berufung, gibt ihm einen Auftrag. Gott setzt sich zu uns Menschen hin auf den Weg, macht sich zu uns Menschen hin auf den Weg. Gott auf der Suche nach uns Menschen. Das ist kein Nebengedanke, sondern das ist aus meiner Sicht eine Art Gottes, die hier zum Tragen kommt, die in dieser Aussage ausgedrückt wird. Und wir reden momentan bei uns in der Gemeinde an verschiedenen Stellen immer wieder über diese Art Gottes. Warum? Weil ich den Eindruck habe, dass wir es uns als Christen doch manchmal etwas gemütlich machen. Wir sagen, die Leute wissen doch, wann der Gottesdienst bei uns ist. Sie können doch kommen. Und dann gestalten wir einen Gottesdienst, der schön und schöner wird und warten darauf, dass Menschen kommen. Und ich stelle fest, wenn ich zum Beispiel hier reingucke, dass die Art von Jesus eine andere ist. Der sagt, wo sind sie eigentlich? Ich setze mich in Bewegung und gehe dorthin. Und vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder anderen und der sagt, Mensch, da war doch was, Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl, der da lautet, wartet, bis die Leute zu euch kommen. Nee, der da lautet, ich sende euch hin, mache zu Jüngern, indem ihr hingeht zu ihnen. Indem ihr euch in Bewegung setzt. Warum? Weil ich Gott es bin, der sich zu euch in Bewegung setzt. Und wenn ich euch erreicht habe in eurem Herzen, in eurem Dasein, dann sende ich euch. Ich sende euch in diese Welt hinein. Macht ihr euch auf den Weg. Setzt ihr euch in Bewegung hin zu den Menschen. Das heißt, ich frage mich, wo sind sie eigentlich, die Menschen, die Gott am Herzen liegen? Es geht Gott in seiner Art nicht so sehr darum, darauf zu warten, dass wir uns gnädigst auf den Weg machen, ihn zu suchen, sondern Gott in seiner Art macht sich auf den Weg uns entgegen, bis er uns gefunden hat. Und wenn er uns gefunden hat, dann sagt er, hey, jetzt setz diese Art fort und ich sende dich jetzt. Sendung heißt immer, ich setze mich in Bewegung. Ich setze mich in Bewegung zu den Menschen hin. Ich glaube, das bedeutet für uns in unserem westlichen christlichen Sphären doch einen ziemlichen Paradigmenwechsel. Und deshalb reden wir momentan ganz viel in unserer Gemeinde über diesen Paradigmenwechsel. Denn das bedeutet, dass wir an verschiedenen Stellen drüber nachdenken, immer wieder drüber nachdenken, was bedeutet es für uns eigentlich hinzugehen? Nicht so sehr zu warten, bis Menschen kommen, sondern sich in Bewegung zu setzen, aktiv zu werden. Was bedeutet es für euch in der Stadtmission, aktiv zu werden? Ihr seid so zentral hier in dieser Stadt gelegen. Man ist von hier aus überall sofort im Zentrum. Was bedeutet es, hinzugehen und bei den Menschen zu sein? Ich erinnere mich, wir waren, bevor wir nach Wolfsburg kamen, in Dresden über mehrere Jahre tätig. Und dort haben wir mit der Gemeinde dort einen Einsatz auf der Prager Straße. Wer in Dresden war, weiß, das ist so die Haupteinkaufsstraße im Zentrum gemacht. Und da begegneten wir einem Menschen, mit dem ich so ins Gespräch kam bei diesem Einsatz. Und ich fragte ihn nach seiner Beziehung zu Gott und ob wir über Gott ins Gespräch kommen möchten. Und er guckte mich an und sagte, ja, gerne. Und ich sage, wow, ich habe schon viele Antworten bekommen von nein, interessiert mich nicht, kaufe ich nicht und so weiter, lass mich in Ruhe. Aber er sagte, gerne, Sie sind der Erste, der mich danach fragt. Ich bin vor 7 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Noch kein Mensch hat mich gefragt, warum ich denn mit Gott nichts am Hut habe. Der Erste, der mich auf Gott anspricht. Und ich denke, kann das sein, dass ein Mensch im christlichen Abendland durch die Welt läuft, durch Dresden läuft und kein Mensch redet ihn auf Gott an? Als dieser große Flüchtlingsstrom aus Syrien und aus den anderen Ländern nach Deutschland so kam und in der Gemeinde dort in Dresden haben wir eine Flüchtlingsarbeit begonnen und die Flüchtlinge kamen bei uns ins Flüchtlingscafé und wir haben miteinander dort den ganzen Abend Zeit gehabt zum Reden und sie waren so irritiert, die Flüchtlinge, weil sie sagten, warum redet hier keiner über Gott? Ihr tut uns Gutes, aber warum fragt ihr uns nicht nach Gott? Wir wollen mit euch über unseren Gott reden. Warum redet ihr nicht mit uns über euren Gott? An der Stelle merkte ich, wir sind in eine Situation hineingekommen, in der es schon fast schambesetzt ist, einen Menschen über Gott hin anzusprechen. Das tut man nicht, das ist fast unanständig. Ich möchte uns zu etwas Unanständigkeit animieren. Lasst uns ein wenig unanständig werden, indem dass wir den Menschen durchaus auch mal die Frage stellen, hey, wie geht's dir eigentlich mit Gott? Ist Gott in deinem Leben aktiv? Wenn ja, wo? Oder bist du gerade so ähnlich unterwegs wie diese zwei dort, die sehr frustriert sind über Gott und sagen, mit Gott möchte ich eigentlich gerade nichts zu tun haben, wegen Corona, wegen Ukraine, wegen was weiß ich auch immer. Hey, und trotzdem darf ich danach fragen. Und vielleicht bin ich nach 7 Jahren der Erste, der diesen Menschen auf Gott hin anspricht. Ich möchte uns Mut dazu machen, hinzugehen und Menschen auf ihre Beziehung zu Gott hin anzusprechen. Dieser Mensch in Dresden, der war richtig begeistert davon, dass endlich einer den Mut hatte, ihn mal darauf hin anzureden. Ein zweiter Gedanke. Ja, genau. Worüber reden wir eigentlich? Was beschäftigt uns in unserem Herzen? Worüber reden die Leute um uns herum? Um das zu erfahren, müssen wir uns in Bewegung setzen, hin zu ihnen. Das in Bewegung setzen muss gar nicht bedeuten, Meter zu machen. Das kann auch sein, dass ich im Büro einfach mal mit meinem Kollegen anfange, über Gott ins Gespräch zu kommen. Die Initiative zu ergreifen, das ist für mich, sich in Bewegung setzen, hinzugehen. Ein zweites, Lukas, die gleichen Verse, ein zweites, was uns hier rüberkommt, ist, dass Jesus mit den beiden auf ihrer Wegstrecke mitgeht. Auch das vielleicht ein Nebenaspekt, aber wie ich finde, ein durchaus relevanter Nebenaspekt in diesem Text. Ich habe schon gesagt, die Strecke von Jerusalem nach Emmaus waren etwa 12 Kilometer, also kein Pappenstiel. Ich weiß nicht, wie gut jeder Einzelne hier zu Fuß unterwegs ist, aber 12 Kilometer wollen auch erstmal gegangen sein. Jesus gesellt sich zu den beiden hinzu und er geht mit ihnen die ganze Strecke bis nach Emmaus, bis sie dort in Emmaus ankommen. Er sagt nicht, ich versuche wieder deutlich zu machen, was er nicht tut. Er sagt nicht, Leute, ich habe eigentlich noch andere Dinge zu tun, komm, wir warten mal hier, wir setzen uns mal hier auf diesen Stein, an die Raststätte, was auch immer. Ich erkläre es euch und dann könnt ihr weitermachen. Nee, Jesus geht die ganze Strecke mit. Geht diese ganze Strecke mit dort bis nach Emmaus hin. Manchmal ist es das, was uns abhält davon, mit Menschen über Gott ins Gespräch zu kommen, weil wir merken, das ist nicht so leicht getan. Es gibt keine Drei-Punkte-Lösung, wo ich sage, wenn ich die drei Punkte sage und erkläre, dann ist das alles völlig klar, sondern ich merke, wenn ich hingehe, anfange mit Leuten ins Gespräch zu kommen über den Glauben, entstehen plötzlich 1000 neue Fragen und womöglich gar nicht so einfache Fragen. Und davor habe ich manchmal auch einen Respekt, weil ich denke, oh weia, habe ich darauf Antworten? Halte ich das überhaupt aus, was dann kommt, was dann passiert? Jesus geht diese Strecke mit den beiden mit. Und ich will, was ich daraus lerne für mich auch in meinen Begegnungen, ich will mir auch die Zeit nehmen, weil das hat auch viel mit Zeit und Anstrengung zu tun, diese 12 Kilometer zu gehen, um mit Menschen auch unterwegs zu sein, um ihre Fragen kennenzulernen, auch die Spannungen in diesen Fragen auszuhalten und zu sagen, hey, warum denkst du so? Warum empfindest du so? Was steckt denn dahinter? Ich bin gerne auch in Dresden hatten wir einmal, wenn ich viel aus Dresden erzähle, dann ist das, weil das noch so präsent ist in meinem Dasein und das ist weit weg, ne, da kann man gut drüber erzählen. da gab's mal den sogenannten Atheistenbus, der durch Deutschland getourt ist. Ich weiß nicht, ob jemand davon mitbekommen hat, das muss so 2009 gewesen sein, der durch Deutschland getourt ist und Werbung für den Atheismus gemacht hat. Und ich dachte, das ist meine Chance, da gehe ich hin. Mit diesen Menschen möchte ich ins Gespräch kommen, wissen, warum sind Sie so begeistert vom Atheismus? Was fasziniert Sie so daran, dass Sie missionarisch unterwegs sind, um mich für den Atheismus zu gewinnen? Und ich bin dorthin und habe versucht, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und wir waren so mit diesem Menschen, der da an diesem Bücherstand, das war ein richtiger Bücherstand, das war richtig missionarisch das Ganze, wo sie atheistische Literatur ausgebreitet hatten, standen sie dort und ich versuchte, ihn zu fragen, Mensch, sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich Atheist geworden? Und was fasziniert Sie so daran, Atheist zu sein? Und dann erzählte er mir seine Geschichte, weil er merkte, es ist mir ernst mit dieser Frage. Das ist keine rhetorische Frage, um ihn irgendwie eine Brücke zu schlagen, sondern mich hat's wirklich interessiert. Und er erzählte mir seine Geschichte, wie er aus einer Pfarrersfamilie kam und sehr vieles erlebt hat und irgendwann sehr frustriert war und deshalb dem christlichen Glauben den Rücken gekehrt hat. Und ich hörte ihm zu und ich merkte, dass wie hier unheimlich viel Leid hervorkommt, das er erlebt hat und sehr viel Frust hervorkommt. Und ich sage, wo gibt dir der Atheismus Antworten auf diese Fragen? Welche Antworten gibt dir der Atheismus auf diese Dinge? Weil das ist ja ein Schmerz, den du erlebt hast an verschiedenen Stellen, aus Begegnungen, Enttäuschungen heraus. Und wo hilft er dir? Und es war ein äußerst spannendes, interessantes Gespräch mit diesem Menschen. Aber dafür muss man sich Zeit nehmen. Neben mir kam einer vorbei, der offensichtlich auch christlichen Ursprungs war und recht aufgeregt war über diesen ganzen atheistischen Kram dort und haute eine These raus, du brauchst Jesus, und verschwand wieder. Und er sagte, ja genau, wegen diesen Menschen bin ich Atheist geworden. Der hat mir überhaupt nicht zugehört. Der hat mir eine These an den Kopf gehauen. Der weiß gar nicht, was mich beschäftigt. Der kennt meine Situation überhaupt nicht. Der wollte nur seine Parole loswerden und verschwinden. Und ich sagte, ja, das tut mir leid. Also, so sind wir leider oft, wir Menschen. Ich möchte dir zuhören. Ich möchte wissen, was dich beschäftigt. Das bedeutet, eine Wegstrecke zu gehen mit dem anderen. Auch gedanklich eine Wegstrecke zu gehen. Zu wissen, was glaubt ein Atheist, was glaubt ein Agnostiker, warum tut er das, was für Antworten gibt's ihm auf die Lebensfragen, die er hat, wenn er mit Krebsdiagnose im Krankenhaus liegt. Wie hilft ihm dieser Glaube, damit zurechtzukommen? Und womöglich fragt er irgendwann zurück und sagt, wie geht's denn dir damit? Und dann habe ich ein Mandat zu sagen, hey, darf ich etwas von dem erzählen, wie ich mit Jesus mit diesen Fragen umgehe. Jesus geht hin zu ihnen, zu diesen beiden auf dem Weg nach Emmaus. Und Jesus geht nicht nur hin zu ihnen, sondern er begibt sich mit ihnen auf eine Wegstrecke. Das kostet Zeit und Energie. Aber das ist es ihm wert, um diese beiden neu zu gewinnen, zurückzugewinnen, ihnen Hoffnung zu vermitteln. Und ich glaube, dass hier auch wieder was von der Art Gottes rumkommt. Gott, der uns mit uns geht, der oft manchmal auch Wegstrecken mit uns aushält, wo auch ich zurückdenke, wo ich viele Fragen hatte, auch Angriffe in meinen Gedanken hatte und Gott, warum und dies alles, ich verstehe es nicht. Und ich spüre, wie Gott das aushält, wie Gott das aushält, wie Gott mitgeht. Ein drittes, ich lese die Verse 17 bis 20 mit uns. Da heißt es, Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Na, das mit Jesus von Nazareth, sagten sie, er war ein Prophet, in Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Ein unheimlich spannender Text, wie ich finde, mit ganz, ganz vielen Aspekten. Besonders spannend finde ich, wie Jesus hier mit der Situation umgeht. Worüber redet ihr denn so erregt, fragt Jesus. Und ich spüre, dass das eine ganz, ganz ehrliche Frage ist, die er da stellt. Und sie fragen dann zurück, na, kennst du das alles denn nicht? Und Jesus stellt sich, entschuldigt diese Formulierung, stellt sich fast dumm und sagt, nee, erzählt mir mal, was ist denn da passiert? Gerade er, der das, keiner hat so zentral erlebt wie er, was da gerade passiert ist, gerade er, der genau weiß, was in ihren Köpfen gerade vorgeht. Jesus stellt diese Frage, nee, erzählt es mir denn, was ist denn passiert dort in Jerusalem in den letzten Tagen? Gott, sind unsere Erfahrungen sehr wichtig. Und manchmal diskutieren wir darüber, was ist Beten eigentlich und was geschieht im Gebet eigentlich. Und ich glaube, der Hauptaspekt im Gebet geschieht nicht in der Informationsvermittlung, die wir Gott bringen. Denn die ist relativ dürftig. All das, was wir im Gebet formulieren, weiß Gott schon längst. Was passiert im Gebet eigentlich? Und weshalb hört Gott uns beim Beten so gerne zu? Wie ich glaube und empfinde und erlebe. Weil es Gott darum geht, zu erfahren, was uns in unserem Herzen beschäftigt. Weil er wissen will, wie wir mit dieser Situation umgehen. Was uns gerade auf der Seele brennt. Nicht, weil ihm die Information fehlt, sondern weil er es von uns aus unserem Mund hören möchte. Wenn zu Hause irgendwas los war und ich kam nach Hause und meine Kinder kamen mir schon entgegen und wollten mir was erzählen, in den meisten Fällen kannte ich diese Geschichten schon, weil meine Frau sie mir schon am Telefon erzählt hat oder was auch immer. Und sie kamen ganz aufgeregt und wollten mir diese Geschichte erzählen, die sie da erlebt haben. Und ich wäre dumm als Vater, wenn ich sagen würde, Ruhe, ich kenne die Information schon, sag es mir nicht. Ich weiß ganz genau, was da auf dem Spielplatz passiert ist. Nein. Ich will es aus dem Mund meines Kindes hören. Ich merke, wie ihn das begeistert, was sie da erlebt haben, welche Spielsachen dort waren oder was auch immer sie gerade erfahren haben. Und er möchte es mir erzählen, weil ich gerade nach Hause gekommen bin und es ihm geht das Herz über. Das ist Beten für mich. Gott ist da, der kennt mein Leben, der kennt meine Situation, aber er möchte aus meinem Munde hören, was liegt mir auf der Seele? Was ist es? Was kommt da aus dir heraus? Was beschäftigt dich? Gott, ich habe dir unheimlich viel zu erzählen. Der Tag heute war richtig lang. Ich habe ganz viele Begegnungen gehabt, viele Gespräche. Und ich möchte von diesen Gesprächen was erzählen, von den Menschen, die mir wichtig sind, mit denen ich heute was erlebt habe. Gott, ich habe dir so viel zu erzählen. Beten ist genau das. Ich sag's mal so, Gott stellt sich dumm und sagt, was hast denn du heute erlebt? Gott, du weißt es doch. Ich muss es dir nicht erklären. Nee, aber ich will es von dir hören. Ich will hören, wie du diesen Tag erlebt hast. Sag es mir. Gott begegnet uns in der Art, dass er uns Fragen stellt und wissen will, was uns beschäftigt. Ich habe mal von einem Studentenbibelkreis gehört, Studenten, die sich zum Bibellesen trafen. Und in diesem Studentenbibelkreis waren alles Studenten dabei, die so ganz frisch erst mit Gott unterwegs waren, und sie hatten einen Haufen Fragen und sie trafen sich zum Lesen und sie lasen in der Bibel, und der eine fragte dies, der andere jenes, und manchmal fanden sie Antworten, aber ganz oft auch nicht, weil sie alle noch relativ neu mit dem ganzen Materie unterwegs waren. Und dann sind sie nach Hause gegangen und gesagt, komm, wir gucken mal, was wir dazu finden. Nächste Woche teilen wir dann unsere Erkenntnis zu diesem Text und zu diesen Fragen. Und so kamen sie wieder zusammen und teilten die Erkenntnisse zu diesen Fragen, und es standen neue Fragen auf und sie waren wieder ratlos und sie gingen wieder nach Hause und suchten und forschten. Und eines Tages kam ein neuer Student in diesen Kreis. Der war schon lange mit Gott unterwegs, der kannte alle Antworten auch auf die Fragen, die sie gar nicht gestellt haben in diesem Kreis. Und mit ihm brach eigentlich so die ganze Diskussion in diesem Kreis zusammen. Es war langweilig geworden, Fragen zu stellen, weil XY schon die Antworten alle wusste. Und bevor die Frage beendet war, hat er sie schon beantwortet, diese Frage. Ich glaube, dass Gott manchmal unsere Fragen einfach aushält und die Spannung in diesen Fragen gerne aushält. Ich habe mit meinen Kindern das Kinderbuch Pinocchio gelesen, und vielleicht kennt ihr dieses Kinderbuch Pinocchio, und in diesem Buch gibt es diese Phrase: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Fragen zu stellen ist nichts Schlimmes, nichts Peinliches. Es ist gut, wenn wir lernen, Fragen zu stellen. Und es ist gut, wenn man auch manche Fragen aushält. Auch es aushält, die Antworten nicht zu kennen. Wir scheuen uns oft davor, über unseren Glauben zu reden, weil wir Angst davor haben, an Fragen zu stoßen, wo wir keine Antworten haben. Und das sind Momente, die ich besonders feiere. Wo ich sage, das ist mal eine richtig gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie die Antwort lautet. Wie könnte die Antwort denn aussehen? Ich will sie mitnehmen, ich will drüber nachdenken, über diese Frage. Ich habe festgestellt, eine Diskussion zu gewinnen, indem dass ich alle Antworten parat habe, bedeutet ganz oft, den Menschen zu verlieren, mit dem ich gerade diskutiere. Ich will uns Mut dazu machen, Mut zur Lücke. Wir müssen nicht auf alle Fragen eine Antwort kennen. Es ist manchmal besser, nicht eine Frage zu beantworten, sondern vielleicht mal eine neue Frage zu stellen. Sokrates hat in dem Buch Phaidon seine Schüler Kebes und Kriton ständig dazu ermutigt, Fragen zu stellen, und hat ihnen Fragen gestellt. Seine ganze Lehrpraxis war die, dass er ständig Fragen stellte, und über Fragen, wo sie selber nach Antworten suchten, hat er sie belehrt in der Philosophie. Ich muss eine Diskussion nicht gewinnen. Ich darf eine Diskussion auch gern verlieren, indem ich die Antwort, die ich nicht habe, auch zugebe und ehrlich dazu bin. Wenn es eine Antwort ist, die man leicht finden kann, dann ist es nur sinnvoll, sie zu suchen, beim nächsten Mal zumindest zu wissen, was man an der Stelle sagen kann. Aber es ist nicht schlimm, eine Antwort nicht zu kennen. Und ein viertes Erklären. Ich lese mit uns die Verse, jetzt habe ich einen Text übersprungen, ne? Genau. 21 bis 24. Und wir hatten doch gehofft, dass er sei der erwartete Retter, der Israel befreien sollte. Aber zu all dem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem ist dies alles geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Alles im Konjunktiv. Sie hätten, könnten. Also offensichtlich ist dieser ganze Bericht ihnen noch nicht persönlich zu einem Teil ihrer selbst geworden. Ich lese weiter bis Vers 29. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch schwer von Begriff? warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und den Propheten angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Mein vierter Gedanke, erklären. Jesus gibt sich nicht nur mit Fragen zufrieden. Er sucht den Moment, wo er das Mandat bekommt, auch zu reden. Und dieses Mandat bekommt er, nachdem sie fertig sind mit ihrem Bericht, mit all dem, was auf ihrem Herzen liegt, nachdem sie all das losgeworden sind, was sie so erlebt hatten und zu erzählen hatten. Erst dann beginnt eigentlich der Moment, wo sie offen sind, zuzuhören und sagen, Jesus, was denkst du denn dazu? Endlich könnte man fast sagen, wenn man den Text liest und sagt, warum habt ihr nicht viel früher ihn mal reden lassen? Der hat doch alle Antworten. Aber nein, Jesus war es wichtig, sie zu hören, bevor er dann erklärt. Und Jesus geht mit ihnen durch die ganzen drei Teile des Alten Testamentes hin von den fünf Büchern Mose über die Schriften bis hin zu den Propheten. Ein Crashkurs im Alten Testament in dem, was dort über den Messias gesagt ist. Kennen wir das Wort, kennen wir die Bibel, können wir in wenigen Sätzen sagen, worum es eigentlich geht, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung hin, weiß ich, was da so drin steht. Ein Unternehmer fragte die Zuhörer einer Konferenz, ob sie denn glauben würden, was in den Medien so alles erzählt wird. Und die meisten sagten, nee, da wird uns so viel Zeugs erzählt. Seine zweite Frage ob sie denn glauben würden, was in der Bibel drin steht. Sie sagen, ja, natürlich. Na, dann interessierte ihn eigentlich, warum sie denn so oft so viel Zeit mit den Medien verbringen und so wenig Zeit mit der Bibel. Wenn die Antwort doch klar ist, dass ich dem, was da steht, vertrauen kann, weil hier Gott zu mir redet, weil hier Gott sich zu mir hin auf den Weg macht. Und ein letztes, ich lese die letzten Verse 30 bis 33. Jetzt habe ich wieder einen Teil übersprungen. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferweckt worden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Der Text endet damit, dass Jesus nicht nur ihnen die Dinge erklärt, ihnen zuhört, mit ihnen geht, sich zu ihnen auf den Weg macht, sondern dass er auch bei ihnen einkehrt und sie miteinander das Abendessen, die Tischgemeinschaft bei Tisch genießen, das Abendessen zu sich nimmt. Die Tischgemeinschaft war und ist bis heute im Orient eine sehr wertvolle Gemeinschaft. Wenn man dort zu Tisch eingeladen ist, dann ist das ein großes Ding, weil das ist ein Zeichen dafür, ich vertraue dir. Mit dir möchte ich Tischgemeinschaft haben. Mit dir möchte ich zusammen bei Tisch sitzen. Ich habe mir sagen lassen, dass es bis heute wichtig ist, bei Geschäftsverträgen in anderen Kulturen zunächst mal miteinander essen zu gehen. Bevor man den Vertrag abschließt über irgendwelche sonstigen Lieferungen, wird erstmal zusammen gegessen. So habe ich es zum Beispiel von China gehört oder auch von Südamerika. Wir Deutschen fahren dorthin und wollen zunächst mal die die wirtschaftlichen Fragen klären, die Business-Fragen klären und dann können wir noch zusammen einen trinken gehen. Der Südamerikaner ist anders. Der sagt, ich will erstmal mit dir einen trinken. Und wenn ich merke, dass ich dir vertrauen kann, dann können wir die wirtschaftlichen Sachen ganz schnell erledigen. Das ist dann ganz schnell geklärt. Hier gibt's eine andere Kultur. Miteinander zu essen ist nicht nur einfach satt zu werden. Kein Fastfood, wo man sich schnell sättigt. Miteinander zu essen bedeutet Leben zu teilen. Miteinander zu essen bedeutet, miteinander persönlich in die Gemeinschaft einzutreten. Das, was Jesus hier tut, ist, er teilt das Leben mit ihnen. Indem er Brot mit ihnen teilt, teilt er das Leben mit ihnen. Und das ist der Moment, wo den beiden auf dieser ganzen Wegstrecke am Ende die Augen aufgehen. Da, wo Jesus mit ihnen das Leben teilt. Paulus sagt in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8 den erstaunlichen Satz: So waren wir euch zugetan und wollten euch nicht nur am Evangelium Gottes teilhaben lassen, sondern auch an unserem eigenen Leben, denn ihr wart uns sehr lieb geworden. Paulus hat mit den Christen in Thessalonich das Leben geteilt und hat gesagt, das ist für mich etwas ganz Entscheidendes. Es geht darum, wenn wir miteinander uns treffen und miteinander zusammen zu Abend essen, um mehr als nur Aufnahme von Speise, sondern darum, das Leben zu teilen. Wo lassen wir Menschen hineinschauen in unser Leben? Wir haben jetzt momentan ganz viele Flüchtlinge aus der Ukraine hier in Deutschland und es sind andere Flüchtlinge aus anderen Ländern da. In anderen Ländern ist das durchaus etwas Übliches, dass man sagt, hey, schön, dich zu treffen. Willst du mal vorbeikommen? Komm, lass uns miteinander einen Tee trinken. Lass uns miteinander zu Abend essen. Wo öffnen wir unsere Häuser und lassen Menschen hineinschauen in unser Leben? Weil daraus entsteht eine Basis des Vertrauens, die dann Türen öffnet, auch Türen der Herzen öffnet, um mit Menschen ins Gespräch auch über Gott zu kommen. Am Ende des Textes heißt es, in Lukas 24, Vers 31, und ihre Augen wurden aufgetan. Ihnen ging die Augen auf und ihnen ging das Herz auf, als sie in dieser Weise Jesus begegnet sind. Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen? Diese Wegstrecke, die Jesus hier gegangen ist, und ich habe sie hier nochmal in diesen Punkten zusammengefasst, er geht hin, setzt sich in Bewegung zu ihnen hin, er macht sich auf den Weg, er geht mit ihnen diese ganze Wegstrecke, er will wissen, was sie beschäftigt, er hört hin, er stellt Fragen, er will erfahren, was auf ihrem Herzen ist. Und dann bekommt er das Mandat zu erklären und zu sagen, was ist eigentlich dort geschehen und was hat Gott so offenbart in seinem Wort. Und am Ende werden ihnen die Augen geöffnet in dem Punkt, als sie miteinander das Leben teilen. Das ist die Art, wie Gott uns und wahrscheinlich auch euch im Leben bereits begegnet ist. Und ich will uns von der Beobachtung dessen, was Jesus mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus tut, dazu Mut machen, in gleicher Weise auch Menschen hier in Wolfsburg zu begegnen. Amen.